Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Folge 44 des Keeper-Analyse-Podcasts Schnapszahl Hix-Hix, lol. Das, ja, Max, du lachst schon, ne? Bei diesem fulminanten Einstieg. Tag erstmal.
Guten Morgen, Hix-Hix.
Ja. Ja, Hix-Hix, genau. Ja, das war's. Halbfinale ist rum. Das Finalspiel steht, das Spiel um Platz 3 steht. Argentinien hat sich durchsetzen können gegen Kroatien und Frankreich auch, muss man sagen, erwartungsgemäß gegen Marokko. Das Finale läutet dann nun aus Röder Sicht Emiliano Martinez gegen Hugo Lloris und Spiel um Platz 3 wird man dann sehen, wer da im Tor steht. Wahrscheinlich wird es dann nochmal den einen oder anderen Wechsel auf der jeweiligen Torhüterposition geben. Ich glaube, Marokko könnte dann sogar alle drei Torhüter am Ende aufgestellt haben. Man hat ja schon in der Gruppenphase am zweiten Spieltag einmal wechseln müssen. Und das Ganze werden wir jetzt natürlich alles nochmal am Ende eine kleine Vorschau drauf geben. Aber vorher wollen wir natürlich jetzt auf diese beiden Halbfinalspiele gucken, denn es gab ja einiges zu besprechen. Machen mal den Start mit Argentinien gegen Kroatien und dann müssen wir natürlich, Max, über die Elfmetersituation sprechen. Also wir haben erstmal einen Ball, der erstmal recht glücklich dort zu Enzo Fernandes kommt, dem Shootingstar der Albi Celeste bei diesem Turnier, der einen wunderbaren Ball dann einfach spielt auf Julian Alvarez, den anderen Shootingstar, kennt sich beide noch aus Zeiten bei River. Dieser lange Ball, erstmal vorab, war es für dich ein Elfmeter, diese ganze Situation, bevor wir jetzt auf Livakovic eingehen?
Ja, für mich schon. Also der Torwart, letztendlich, klar, man könnte jetzt ihm zugunsten halten, letztendlich, dass er nicht wirklich sich dann wegbewegen kann, aber er geht halt die aktive Bewegung dahin und das ist einfach nicht nur so, vielleicht wie beim Basketball, dass er rein passiv steht und Alvarez komplett in ihn reinrennt, sondern der Torwart hat sich ja bewusst in die Richtung geschoben und insoweit auch verhindert, dass Alvarez dann noch um ihn rumlaufen und eventuell auf den Nachschuss spekulieren konnte. Bei dem Ball, der dann quasi aus Torhüter-Sicht links erstmal am Torhüter vorbei ist und der Elfmeterpfiff ist für mich jetzt nicht unbedingt so strittig, ja.
Aber gab ja trotzdem einige, die das Ding recht kritisch gesehen haben. Also nach dem Motto, eigentlich hat Alvarez Livakovic da gefoult, aber bin eigentlich auch voll bei dir. Also Livakovic hindert Alvarez, finde ich, klar am Weiterlaufen. Man sieht dann zwar in einer Hintertorperspektive, dass Livakovic recht früh beide Beine auf dem Boden hat und jetzt gar nicht sich groß nochmal wegbewegen kann und das eher aussieht, als würde Alvarez in ihn reinlaufen. Aber ich finde, der Ball ist klar von Alvarez vorbeigelegt und dann, ja, wird da einfach zwar umgerannt, aber Livakovic hindert ihn, finde ich, ganz klar da am Weiterlaufen. Ich glaube auch die Kollegen da von Colinas Erben, Schiedsrichter-Experten, haben das auch gut aufgearbeitet. Deswegen müssen wir das jetzt, glaube ich, gar nicht so tiefgründig da analysieren an der Stelle. Aber ich finde, was interessanter ist eigentlich, ist die Entscheidung, dass Livakovic da in so einer Position stand, also als der lange Ball kam. Und Alvarez, finde ich, hat den Ball, es war schon recht früh klar, dass Alvarez den Ball kontrolliert und auch gut kontrolliert, obwohl er jetzt gesprungen ist, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Alvarez kommt an den Ball, das war 18 Meter vorm Tor, hat er den Ball so, dass er ihn im Zweifel vielleicht noch hätte direkt annehmen können, lässt ihn aber ein bisschen weiterlaufen, weil er sieht, ich habe noch ein bisschen Platz. Livakovic sehen wir kurz vorm Elfmeterpunkt stehen, wartet erst noch ab und dann springt der Ball immer noch. Wir sehen ja schon, dass Alvarez Tempo rausnehmen muss, weil er natürlich jetzt nicht den Ball aus vollem Lauf aufs Tor schweißt, Volley, wobei das auch irgendwie zu ihm gepasst hätte, muss ich gestehen.
Ja.
Dann hätte wahrscheinlich das ganze Stadion im Kopf gestanden und das Internet wahrscheinlich auch. Aber ich finde, dass Livakovic an der Stelle gar nicht dort rausrennen muss, weil, wie gesagt, es ist ein springender Ball. Alvarez hat in der Szene dann schon kurz bevor er dort in den 16er eingedrungen ist, schon Tempo rausgenommen, auch wenn Lovren vielleicht der nicht der größte Sprint was oder der geschmeidigste Verteidiger ist, hat er trotzdem immer noch die Chance gehabt, dort einzugreifen. War ja dann eigentlich auch fast da, klärt den Ball ja dann sogar nach hinten auf der Linie, nur kurz vor der Linie. Also ich finde, Livakovic hätte da ein bisschen geduldiger sein können. Und gerade so ein springender Ball, finde ich, ist immer recht schwierig für einen Torhüter, weil wir sehen es ja, also entweder wirst du halt recht schnell über Luft, also Ball ging ja eigentlich an ihm vorbei, oder du krachst halt voll mit dem Stürmer dann zusammen, weil du halt wenig Kontrolle über diese ganze Szenerie hast, weil der Ball ja eben springt. So, ne, das finde ich, ist immer recht schwierig. Also für mich hätte Livakovic da gar nicht rauskommen müssen.
Ja, ich weiß, was du meinst, oder ich sehe deinen Punkt. Allerdings finde ich es so grundsätzlich nicht ganz falsch, dass er halt versucht, letztendlich den sich groß zu machen, den entsprechenden Winkel für den Stürmer zu verringern und letztendlich auch zu verhindern, dass Alvarez vielleicht den dann nochmal so voll unter Kontrolle bringt und dann halt einfach abschließen kann. Und wenn Livakovic da halt noch auf der Linie steht, so ja gut, oder vielleicht dann noch an der 5-Meter-Raumkante, hätte er sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit gehabt, irgendwo letztendlich vielleicht den Safe zu machen. Was halt aus meiner Sicht, und das, da kommen wir dann eigentlich jetzt wieder auf dem Elfmeter zurück, an seinem Verhalten halt dann einfach blöd war oder vielleicht einfach die Cleverness von Alvarez ist, dass es zu diesem Kontakt so kam, weil Alvarez den Ball halt relativ spät vorbeigespielt hat. Also er hat wirklich ja zur letzten Sekunde gewartet, sodass es dann entsprechend auch den Elfmeter gegeben hatte. Wenn Livakovic vielleicht bisschen mehr Platz hat oder es einfach dazu kommt, dass dieser Elfmeter-Kontakt verhindert wird, dann, und so war es ja letztendlich auch in der Situation, hat Alvarez ja nur die Möglichkeit zu versuchen, den Ball irgendwie um den Keeper rumzulupfen oder vorbeizulegen, aber dann meistens nicht mit einem direkten Schuss ins Tor, sondern auch so ein Aufsetzer, den dann Lovren eben noch retten kann. Also, so sei ich jetzt mal aus der Sicht, wie sich Livakovic das, glaube ich, gedacht hat, um hier das Tor zu verhindern, hat das schon auch alles geklappt, ne? dass halt der Ball dann unkontrolliert an ihm vorbeigelegt wird und dann der Verteidiger ihn entsprechend wegschlagen könnte. Nur, ich glaube, das mit dem Elfmeter hat er halt vielleicht nicht so ganz einkalkuliert. Ja, und das ist eher das, was da halt dann irgendwie für ihn unglücklich gelaufen ist, dass er den Ball so letztlich halten wollte oder dass er sich dafür entschieden hat, finde ich gar nicht so verkehrt, weil ich sag mal umgekehrt, wenn Alvarez halt, also wenn er hinten bleibt und wenn Alvarez den Ball dann noch halbwegs unter Kontrolle kriegt, kommt Lovren vielleicht noch ran, aber die Chance, dass es da dann auch einen Elfmeter gibt, weil Lovren halt entsprechend in den reinstürzt, ist halt auch jetzt nicht so gering aus meiner Sicht, weil den Ball abschirmen, das kann dann Alvarez schon oder sich dann, wenn von hinten der Kontakt irgendwo kommt und man da versucht, als Verteidiger noch ranzukommen, da gibt es wahrscheinlich sogar häufiger Elfmeter als jetzt bei solchen Zusammenprall mit dem Torhüter.
Ich fand es gut, was du gesagt hast, dass Alvarez quasi darauf so lange wie möglich gewartet oder spekuliert hat, vielleicht sogar, dass Livakovic da rauskommt. Aber das ist ja genau das, was ich auch vorhin sagte, ne? Dass du als Keeper in solchen Momenten auch wenig Kontrolle darüber hast, was du jetzt machst, weil Alvarez musste sich den Ball nur leicht vorbeilegen, macht es dann auch clever, ne? Fädelt dort wie so ein alter Haudegen, wie so ein ganz erfahrener Stürmer da einfach ein und zieht das Foul dort. Aber ich glaube, wenn, also dieser Lupfer, den Alvarez da macht, das ist ja am Ende des Tages trotzdem sein erster Kontakt innerhalb des 16ers. Und ich glaube, wenn Livakovic noch so lange wartet, bis er wirklich den ersten Kontakt macht und im Fünfer bleibt, bis er den Ball noch runternehmen muss, hat Lovren vielleicht die Chance, von außen oder von hinten da irgendwie zu stören. Sprich, Livakovic hat dann vielleicht auch möglicherweise einen besseren Winkel, kann dann ja trotzdem immer noch, wenn er den ersten Kontakt macht, außen Fünfer gehen und dann auch den Block dort stellen, also den Winkel dort nochmal verkürzen. Und so hängt, finde ich, wenn er jetzt dort einfach stehen bleibt, so in diesem Elfmeterpunkt oder so im Dunstkreis dieses Elfmeterpunktes, hängt für mich immer so dieses Argument vom Winkel verkürzen, rausschieben, Druck machen, weil im Endeffekt natürlich bist du näher am Stürmer dran, aber die Gefahr, dass du eben überlupft wirst oder umtrippelt wirst, ist, finde ich, wesentlich höher. Wir hatten es, glaube ich, auch bei dem Spiel Senegal gegen Serbien, ne? Als Aboubakar dort diesen Lupfer dort gemacht hat. Ne? Ja, das ist ähnliches Prinzip, ne? Man kann es nicht 1-1 drüber stülpen, ne? Aber das Prinzip ist, glaube ich, ähnlich.
Da stand der Keeper auch im Niemandsland.
Genau, da stand Vanja Milinkovic-Savic dort auch irgendwo rum. So ein bisschen war es ja auch bei Livakovic, auch wenn man das, wie gesagt, nicht 1-1 überstülpen kann. Aber es war natürlich jetzt auch für Livakovic und auch für Kroatien natürlich auch der denkbar schlechteste Start in dieses Spiel. Wobei ich sagen muss, als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich eigentlich, okay, geil, beide Keeper. Also die erste Aktion von Livakovic war irgendwie so ein langer Ball, der dort entlang geschlagen wurde, der, glaube ich, gegen die Paul oder sowas abgefangen hat, an der rechten Strafraumseite da. Und auch Emi Martinez hatte auch so einen langen Ball einmal bekommen, den er auch oben abgefangen hat. Da dachte ich mir auch, hey, cool, beide Keeper damit mit einer guten Aktion schon mal gestartet, ne? Mit so einer mit so abgefangenen langen Ball in der Raumverteidigung. Und dass das dann eben so weitergeht, ist irgendwie
da einzugreifen, ne?
Ja, genau. Das ist eben ziemlich gut. Und da wäre erstmal auch in so einem großen Spiel so diesen Mut einfach zu haben, dorthin zu gehen an so einen Ball, finde ich immer erstmal lobenswert. Und da geht es halt dann für ihn so los. Also in dem Fall für Livakovic ist natürlich auch extrem bitter, ne?
Ja, ich verstehe halt, also das eins, ich schaue mir gerade die ganze Zeit im Hintergrund die Zeitlupe nochmal an. Also wenn man diese eine Zeitlupe sieht, wo man quasi von hinten auf Livakovic drauf schaut, diese Nahaufnahme, und Alvarez dann gerade eben diesen Ball dann an ihm vorbeilegt. Warum macht Livakovic mit dem rechten Bein noch so eine Bewegung nach drüben? Weißt du? Also warum hebt er sein rechtes Bein so, dass es aussieht, als würde er es halt entsprechend ausfahren, um dann Alvarez, ne? Also deswegen gibt es, glaube ich, auch Elfmeter, um Alvarez daran zu verhindern, dass er an ihm irgendwie vorbeilaufen kann oder zumindest den Raum irgendwie zu nehmen. Ich glaube,
Livakovic geht ja so ein bisschen so in diesen Spreizschritt rein, um seine so Körperfläche zu...
Ja, aber es ist ja relativ, also es ist jetzt schwierig, so sich jetzt vorzustellen, dass der Ball eben so flach da vorbeikommt, dass es jetzt nötig wäre, in der Beinregend halt entsprechend die Körperfläche so zu vergrößern. Und damit erhöhst du halt die Chance, dass auch Alvarez entsprechend einfädeln kann, ne? Wenn er von den Beinen her diese Bewegung vom rechten Bein nicht nach außen geht, ja, ich glaube, dann wird vielleicht die Elfmeterentscheidung halt auch nicht so aussehen.
Ah ja.
Also weißt du, was ich meine?
Ja, klar, guter Punkt auf jeden Fall, aber ich glaube, in dem Fall ist es einfach eine natürliche Bewegung von Livakovic, der ja so ein bisschen leicht in diesen Ball reinspringt, war ja noch so in so einem Schritt drin. Und ich glaube, das geht doch einfach so unfassbar schnell alles.
Ja, aber...
Ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge mit Amadeus schon angesprochen, was war das für eine Szene? Bin mir gerade unsicher, auf jeden Fall. Stürmer auf dem Niveau, die sehen einfach, wenn du halt als Torhüter nur andeutest, irgendwas anzubieten, nutzen das aus, da gehen die, legen den Ball rechts vorbei und gehen halt links nach und ziehen das Foul in dem Fall jetzt, ne? Oder irgendwie erinnert dich an diese Szene von Gonçalo Ramos gegen Jan Sommer, den er dort ins kurze Eck schweißt, wo Jan Sommer auch vielleicht erst diesen kleinen Schritt zu seiner linken Seite in die lange Ecke gemacht hat und Ramos knallt ihn das Ding da ins kurze Eck. Also das ist ja wirklich ein Niveau, von dem wir da reden. Da können wir beide ja irgendwie noch von träumen oder ganz, ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern da auch noch von träumen und das gar nicht nachvollziehen, was das eigentlich für eine Qualität ist, die Stürmer da einfach haben. Also ja, wir träumen da jede Nacht davon, ne? Und auch diese Szene bei dem Tor von dem zweiten Tor von Alvarez, als Messi dort den Ball dort vorgelegt hat. Also da glaube ich, dann gesehen, Guardiola hat da nur mal angedeutet, dass er vielleicht irgendeine Seite aufmacht und dann wird das eiskalt bestraft. Also ich glaube, das ist dann nochmal so eine ganz schwierige Nummer, ne? Aber ich gebe dir erstmal recht, das sieht dann blöd aus, wenn er diesen extremen Spreizschritt dort nicht macht. Er versucht natürlich so viel, wie es geht, irgendwie zu blocken, irgendwie, ne?
Aber wie soll aus der Position, wie er den Ball letztendlich dann entsprechend unter Kontrolle hat, wie soll der dann links unten sozusagen oder rechts unten aus Sicht vom Keeper dann halt da irgendwie, ja, stelle ich mir schwer vor. Aber ja.
Ich glaube, war einfach nur so eine natürliche Bewegung, dass du halt so aus so einem Schritt heraus nochmal einen Schritt nach vorne machst und dann musst du ja irgendwie landen und dann hat er halt Pech, dass er vielleicht.
Aber der Grund, dass er halt diesen Schritt nach vorne macht, ist letztendlich halt der Grund, dass es Elfmeter gibt. Wenn er den nicht nochmal macht und nicht so entgegenspringt nochmal den Ball, sondern vielleicht einfach steht und versucht mit den Händen das halt entsprechend zu machen, dann, aber es ist schwierig. War ein bisschen zu gierig.
Ja, stimmt. Ich hatte eben schon das zweite, oder das dritte Tor, dieses Messi-Solo, was dann in einer Rückgabe auf Julian Alvarez da endete. Finde ich, müssen wir auch mal kurz über Livakovic sprechen. Natürlich, das Solo war mega gut und so weiter. Wir sehen aber, dass Messi mit dem rechten Fuß, der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, dass er viel mit rechts schießt, aber Messi ist trotzdem ja schon kurz vor dieser senkrechten 5-Meter-Linie dort, hat Guardiola eigentlich auf seiner linken Seite, also dass Messi da jetzt irgendwie nochmal nach innen kappt und mit links aufs kurze Eck zieht, recht unwahrscheinlich. Gerade unter Gegnerdruck ist schon recht viel gerannt in dem Spiel und allein in dieser Szene recht viel gerannt. War also auch physisch schon recht platt. Alvarez steht dann ein bisschen noch vorm kurzen Pfosten und schließt dann ab. Und Livakovic kommt fast noch irgendwie mit dem Fuß ran, aber das reicht halt irgendwie nicht mehr. Genau, ich wollte es gerade sagen, also er stand ja schon noch über den Pfosten hinausgeschoben. Also, ihr habt es ja schon oft gesagt, also in solchen Szenen einfach versuchen, schon vielleicht entweder mehr ins Feld reinzuschieben, was er jetzt hier nicht hätte machen können, aber du darfst halt niemals über den Pfosten hinausschieben. Also, wir sehen es dann, es fehlt ja vielleicht so ein halber Schritt. Und das wäre vielleicht genau da gewesen, ob dann Alvarez vielleicht noch weiter ins Eck geschossen hätte. Weiß man da nicht, weil dann auch Vlasic oder so stand, glaube ich, noch mit da, der dann die lange Ecke theoretisch zugemacht hätte mit dem Fuß dort. Aber ich glaube, wenn Livakovic dort ein bisschen umsichtiger ist mit seiner Position oder dort nicht irgendwie versuchen will, Messi dort das 1 gegen 1 abzuluxen aus einem extrem spitzen Winkel, sondern sich eher darauf fokussiert, okay, wir haben jetzt einen Stürmer, der mit einem schwachen Fuß den Ball höchstwahrscheinlich in den Rückraum spielt, weil Gegnerdruck, weil Tempo und so weiter, ja, dann kann er da wahrscheinlich ein bisschen weiter in der Tormitte schießen und kann dann auch eher den Ball halten, glaube ich. Weil Alvarez schießt ihn auch direkt mit rechts ab und viel hat nicht gefehlt.
Ja, ich meine, die Bewegung, die er dann noch macht, um zu versuchen, an den Schuss von Alvarez, an den Abschluss ranzukommen, die war ja, glaube ich, absolut richtig und gut, aber er stand ja gefühlt, ja, klar,
aber
also ich würde jetzt schätzen, das ist eigentlich ein Meter schon, ja, neben dem Pfosten.
Ja, es war extrem weit vorne, ja.
Auf jeden Fall, ne, weil er da auch, also kurz bevor Messi dann in die Mitte spielt, ich meine, das macht Messi dann auch wieder, sind wir dann halt wieder bei dieser Extraklasse, das war ja sowieso, also das Spiel, was er da gemacht hat, absurd, ja, aber der verzögert halt so lange, um Livakovic, glaube ich, so springen zu lassen, nochmal diesen kleinen Abdruck nach vorne. Er stand ja relativ lange, stand er eigentlich in vernünftiger Position, um sozusagen beides abzudecken oder auszuschließen. Mhm. Also sowohl diesen Abschluss von Messi, vielleicht cheeky auf den kurzen Pfosten. Das ist ja auch immer eklig, wenn du da dann den Ball dazwischen reingespielt bekommst. Und aber auch sich noch in Position zu lassen, um entsprechend auch reagieren zu können, wenn er doch nach innen legt und dann halt Alvarez oder irgendjemand anderes da abschließen kann. Aber er verliert dann ein Stück weit die Geduld, glaube ich, und kommt dann fällt da ein bisschen auf diese Verzögerung, die Messi dann macht, der wirklich auf den allerletzten Moment des Abspiels gewartet hatte, fällt er dann halt ein Stück rein.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass Messi da wirklich gewartet hat, bis Livakovic ja noch diesen Schritt nach vorne macht. Wir sehen eigentlich, er macht den Schritt nach vorne und vielleicht eine halbe Sekunde später spielt er den Ball dann. Also ja, das genau. Würde ich ihm jetzt einfach mal unterstellen, dass der Typ immer noch so viel Genialität und Übersicht hat, den Ball dann immer noch quer zu legen. So.
Ja, also was anderes hätte er da jetzt auch nicht mehr nochmal machen können. Also ja, genau. Wenn er nochmal einen Schritt nach vorne geht, dann ist auch der Passwinkel letztendlich nicht mehr da, weil Lovren ja eigentlich auch relativ gut positioniert steht, um dann für die nächste Sekunde vorbereitet zu sein und den Ball abfangen zu können. Aber ja, auch nicht einfach. Natürlich das dann zu verteidigen. Aber spielentscheidend war das Dritte jetzt, glaube ich, auch nicht mehr.
Nee, ich denke auch nicht. Es waren ja jetzt für Livakovic so die beiden größten Spiele seiner bisherigen Karriere. Ist mit 27 ja noch relativ jung, aber eben auch kein junges Talent mehr. In den letzten Tagen gab es ja jetzt eben aufgrund dieser Verletzung von Manuel Neuer da diverse Gerüchte. Natürlich wollen wir jetzt nur dieses eine Spiel jetzt nicht zu hoch hängen, aber gleichzeitig dürfen wir jetzt, glaube ich, auch nicht so die Leistungen nur bei der WM zu hoch hängen, weil natürlich auch viele Aktionen dabei waren, die einfach, also Elfmeter-Paraden ist natürlich auch gut, dass er die hält, aber es sind ja trotzdem auch immer so 50-50-Geschichten, ne, wo man auch
einfach mal nicht überbewerten aufs generell.
Genau. Ja. Jetzt nur mal ein bisschen populistisch gefragt oder überspitzt gefragt, ist denn Livakovic aus deiner Sicht einer für die Bayern? Derzeitige Situation und vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft, so die nächsten drei,
also vier Jahre. Also wenn er 4 Jahre jünger wäre, ja, so, also ich will ihm nicht die Klasse absprechen, so als solches. Ich finde nur, also ich hatte bei Livakovic eigentlich vor glaub, ja, 3-4 Jahren schon mal das Gefühl, dass der so den nächsten Schritt machen würde und das spielt jetzt ja immer noch in Zagreb und oder? Ja.
Doch. Ja, genau.
Ja, genau. Also das hat mich schon auch ein bisschen gewundert, warum er da immer noch ist, als ich jetzt wieder auch im Rahmen von dem Turnier hier auf ihn aufmerksam wurde. Von der Altersstruktur passt jetzt gerade halt nicht. Also so prinzipiell wäre es, glaube ich, gut, ihn, also oder wäre es eine Option, ihn vielleicht langfristig auch hinter Neuer aufzubauen. Allerdings Ja, also ich wüsste jetzt nicht auch, warum er das selber machen sollte, sich da mit 27 jetzt da hinten dran zu setzen für 2-3 Jahre nochmal oder keine Ahnung, wie viel neuer noch machen will. Mhm. Und dann halt auch ein Stück weit Entwicklung zu verschenken, vor allem auf höchstem Niveau, auch wenn du sicherlich im Training und so weiter beim FC Bayern nochmal ein höheres Level hast als bei Dynamo Zagreb. Aber ja, ich finde es schwierig.
Ich fand es interessant, weil du jetzt vorhin sagtest, warum er immer noch in Zagreb spielt, weil das, glaube ich, genau der Punkt ist, den du gerade angesprochen hast, denn warum soll er sich mal FC Bayern auf die Bank setzen, weil in Zagreb spielst du halt und spielst eigentlich jedes Jahr mindestens Europa League, meistens sogar Champions League die letzten 2 Jahre.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein Punkt, warum er dann immer sagt, hey, warum sollte ich jetzt, weiß ich nicht, nur mal als Beispiel zu Arsenal oder zu Everton oder so wechseln, wo ich halt vielleicht mehr Geld verdiene, aber in einer größeren Liga spiele, aber nie international spiele, so nach dem Motto. Das ist vielleicht ein Punkt, den ich dann nur kurz einschieben wollte.
Ja, also ich würde ihn noch nicht bei einem Club wie den FC Bayern sehen oder jetzt auch nicht Arsenal. Vielleicht, also Everton wäre dann vielleicht eher so die Kragenweite, so ein Zwischenschritt halt nochmal, ne? Oder irgendwie, ich kann ihn mir auch sehr gut irgendwo...
Ein Abschiedskandidat aus der Premier League.
Ja, gut. Ich glaube nicht, dass sie absteigen werden dieses Jahr, aber oder auch in der Serie A. Ich glaube, wäre auch keine, ist ja auch für Kroaten oft ein gängiger Weg, den sie nehmen. Da könnte ich ihn mir durchaus auch vorstellen. Weiß nicht, wer da gerade Bedarf hätte, aber ja, um da nochmal ein Stück weit zu wachsen. Ob es dann wirklich mal perspektivisch für so einen Club reicht, glaube eher schwierig. Oder vielleicht dann wirklich irgendwann, wenn man Mitte 30 ist, dann als Nummer 2. So Pepe Reina-mäßig.
Ich wollte gerade sagen, ne, so im Herbst, oder im Frühherbst der Karriere nochmal, dann nochmal zu einem großen Verein und dort, eben wie Sven Ulreich so als Nummer 2 oder eben der von dir angesprochene Pepe Reina dort, dort sich als Nummer 2 dort begnügen, ne, und dann nochmal da sein, wenn man denn gebraucht wird. Wobei Ulreich kommt dann manchmal so ein bisschen zu kurz, hat jetzt schon 86 Spiele für Bayern gemacht, also ist da weit weg nur von irgendeinem klassischen Bankdrücker, sondern kennt diese Situation, glaube ich. Und ja, bei Livakovic, vielleicht mal ganz kurz ein, zwei Sätze dazu. Ich finde ihn auf der Linie, finde ich ihn überragend, hat auch ein sehr, sehr gutes Timing, auch wenn es manchmal so ein bisschen unorthodox ist in seiner technischen Ausführung, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Timing beim 1 gegen 1 im Vorschieben. Und ich glaube auch viel hängt jetzt, also es ist ja eigentlich bei Großturnieren immer so, dass dann viel hineininterpretiert wird in 1, 2, 3, 4 Spiele oder sowas, je nachdem, wie viele das dann sind. Wir kommen nachher auf Marokko zu sprechen, wo es eigentlich fast auf die ganze Mannschaft zutrifft. Und dass man da natürlich dann extrem im Rampenlicht steht. Und vor allem als Torhüter, wenn man dann eben in 2 Elfmeterschießen einfach gut hält, sicherlich. Also da muss ich nicht für entschuldigen, aber ich glaube, da wurde da einiges auch kaschiert oder einige Mythen um ihn herum aufgebaut, die jetzt seinem Leistungsniveau nicht so entsprechen, wie es vielleicht der Fall wäre. Weil nochmal, wenn er jetzt wirklich ein absolutes Ausnahmetalent wäre oder ein Ausnahmekeeper wäre, würde er ja nicht immer noch in Zagreb spielen. So, das wäre, glaube ich, auch noch ein Punkt. Also wenn ein großer Verein ihn wirklich haben wollen würde oder er so gut wäre für einen großen Verein, hätte man ihn da schon längst gekauft. Was nicht heißen soll, dass er ein schlechter Keeper ist, aber ich glaube nicht, dass es für die absoluten Top-Vereine reicht. Das sind seine Schwächen jetzt in der Raumverteidigung, finde ich, immer noch zu groß. Entscheidungen treffen, wann kann ich raus bei Langbällen. Ich finde, bei Flanken ist er immer noch eigentlich schon sehr stabil, ist auch ein recht groß gewachsener Keeper, gute Dynamik. Aber alles, was dann darum geht, schnelle Entscheidungen zu treffen, da ist ihm ja nicht immer so klar in seinen Entscheidungen.
Genau, wie man ja auch an beiden Gegentoren, die wir jetzt auch besprochen haben, so ein bisschen, so hat sich das da auch bemerkbar gemacht letztendlich. Oder so kann man es runterbrechen.
Absolut, das war ja nur das wirklich, also höher geht das Niveau dann ja kaum, wenn du irgendwie einen Messi in Topform hast und so weiter. Das
ist richtig, aber so kannst du dir halt gut, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt den Kroaten das Spiel gekostet hat, das jetzt bei Weipen nicht, aber so, ne, das ist dann die Frage, kannst du denen das Spiel vielleicht retten und letztendlich eng halten noch lange oder passiert sowas dann halt, weil man jetzt nicht die absolute Top-Klasse vertritt oder hat, sondern halt einfach sehr, sehr, sehr gehobenes Niveau, international auch, aber noch wirklich zu WM-Halbfinalniveau halt ein bisschen fehlt.
Ja. Ja. Gerade dann auch gegen Argentinien. Wäre das Halbfinale jetzt gegen Marokko gewesen, wäre es für ein anderer Schnack gewesen, ne? Aber so ist es halt extrem hohes Niveau. Lass uns nochmal ganz kurz auf sein Gegenüber schauen, Emiliano Martinez.
Ja.
Es war erst sein 25. Spiel, ist ja eigentlich erst mit Lionel Scaloni so oder durchaus, also eigentlich nur mit Lionel Scaloni da, zur Nationalmannschaft gekommen. War jetzt sein 25. Spiel schon das 17. Mal zu Null. Also soll man jetzt auch nicht komplett überbewerten, weil ja auch viel natürlich davon abhängt, wie da seine Vorderleute dort drauf sind. Aber 17 Spiele zu Null bei 25 Spielen ist schon erstmal eine Hausnummer, ne?
Ja, finde, steht auch so ein bisschen stellvertretend für die Entwicklung, die Argentinien als Mannschaft in den letzten Jahren halt genommen hat, dass sie, ich meine, sie waren ja schon immer defensiv häufig gut organisiert, aber dass so wirklich dermaßen oft auch zu Null gespielt wird, ja wirklich auffällig und dass da auch, ich meine, selbst Messi verteidigt jetzt ja teilweise immer wieder mit. Also das ist eine schöne Entwicklung, dass sie sich auch so stabilisiert haben und die Konstanz reingebracht haben. Das hat Argentinien, glaube ich, dann immer mal gefehlt, dass sie halt drei gute und dann mal wieder zwei schlechtere Spiele gemacht haben und es dann immer so ein bisschen auf und ab ging. Und ich meine, sein Werdegang als solcher ist ja schon auch recht bemerkenswert, war lange die Nummer 2 bei Arsenal oder vielleicht sogar nur Nummer 3 oder so und immer wieder mal unterwegs, gar nicht so richtig dort Fuß gefasst und dann plötzlich aus so einer Verletzungspause sich in den Vordergrund gespielt. Und
es ging alles los mit dem Foul von Neil Mopay an Bernd Leno damals, ne? In der Corona, nach dem Corona-Restart direkt.
Das
damals als Arsenal gegen Brighton gespielt hat.
Das weißt du besser.
Ja, genau. Also das ging damals so los und dann hat Martinez ja direkt bei Arsenal gespielt. Mhm. FA Cup-Finale war auch der Held mit seinen Paraden. Also und dann ja eben zu Aston Villa gewechselt. Und auch wenn Aston Villa jetzt, wir hatten es jetzt über Livakovic schon gesagt, auch wenn er jetzt nicht zu einem absoluten Top-Verein wechselt, aber Premier League kannst du dich trotzdem immer noch behaupten, wenn du halt immer jede Woche gegen die Weltbesten spielst. Auch wenn du da jetzt eben bei einem vermeintlich kleineren Club spielst, dann kannst du trotzdem noch ins Rampenlicht spielen. Und wenn man dann noch sieht, wie Messi und andere Teamkollegen da über ihn sprechen, wirklich in höchsten Tönen, spricht das ja nur für ihn. Und hätte mich, muss ich ehrlich gestehen, hätte mich interessiert, wie es ausgesehen hätte, wenn wir dann ein Elfmeterschießen erlebt hätten. Weil auch bei der Torhüter, glaube ich, bei Elfmeterschießen eine ganz andere Strategie jeweils fahren. Also Livakovic hat man immer gesehen, eher so dieser total fokussierte, in sich gekehrte Torhüter, ne, der versucht einfach, sich auf sich zu konzentrieren. Emi Martinez, der halt erst ein bisschen wilde Sau macht und versucht dort Unruhe zu stiften.
Schon geiler Typ.
Ne? Also irgendwie
das wollte ich auch sagen. Ich mag seine Art irgendwie. Gerade, wir haben ja auch ab und zu schon mal bei Torhütern über diese Ausstrahlung und so gesprochen. Und Livakovic hat die auch schon, also aufgrund seiner Ruhe. Mhm. Und das ist auch immer bemerkenswert, dass man auf verschiedene Verhaltensweisen letztendlich aus denen heraus trotzdem auch so diese Ausstrahlung entwickelt. Aber das passt dann bei der emotionalen Mannschaft insgesamt, die Argentinien ja auch darstellt, passt dann so ein Keeper dann auch noch mit dazu, der halt diese Ausstrahlung auch hat, so ein bisschen wilde Sau, trotzdem souverän genug ist, ne? Also jetzt nicht überdreht auch oder dann manchmal so panisch wirkt und das kriegt er schon auch, passt er gut dazu irgendwo.
Genau, wie damals irgendwie Romero oder so oder Franco Armani, der bei den letzten Turnieren irgendwie über meinem Tor stand. Ich glaube, Willy Caballero sprang 2018 auch noch irgendwo mit rum. da waren schon einige Typen dabei und irgendwie auch schön zu sehen, dass man jetzt da einen Keeper hat, der über Umwegen, du hast den Karriereweg schon angesprochen, war damals irgendwie noch bei Wolverhampton ausgeliehen, unter anderem auch Barnsley und da jetzt mit 29, 30 Jahren dort irgendwie so den Weg gefunden hat und ja, mit einer Hand jetzt schon am WM-Pokal dran ist zumindestens. Finde ich eine gute Sache und ich freue mich irgendwie schon aufs Finale, wenn es dann gegen Frankreich geht mit Hugo Lloris im Tor. Lloris hat jetzt auch tatsächlich die Möglichkeit, sofern er denn am Wochenende spielen soll, wovon wir wahrscheinlich alle ausgehen, wenn da nichts passiert, Frankreichs Rekord-WM-Spieler zu werden mit insgesamt 19 Einsätzen dann. Den Rekord von Lothar Matthäus beziehungsweise dann Lionel Messi, der ebenfalls wie Lothar Matthäus aktuell vor dem Finale 25 Spiele bei einer WM-Runde auf dem Buckel hat, wird er dann wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Lloris spielt auch wahrscheinlich seine letzte Weltmeisterschaft. Aber irgendwie musste ich dann gestern dran denken, bei Lloris haben wir ja trotzdem alle immer so das Gefühl, oder wird ja dann medial immer gesagt, es ist dieser Schwachpunkt im französischen Spiel, ne, hat jetzt auch schon längst nicht mehr dieses Top-Niveau, aber trotzdem finde ich, hat man auch gestern wieder gesehen, der Mann liefert immer wieder ab. Also hat ganz wenig Fehler in seinem Spiel, ist technisch extrem sauber, hat es bei diesen Fernschuss von Unai gesehen, den er dort gut gefangen, gut pariert hat, schnell abgetaucht, schnell nach unten gekommen. Also wirkt immer sehr, sehr konzentrierter Mann und ist einfach ein sehr, sehr guter Rückhalt, glaube ich, für die ganze französische Mannschaft.
Ja, absolut. Also ist ja schon auch ewig dabei. Ist ja mittlerweile auch, also hat während dieser WM hat er auch ja Lilian Thuram als Rekordnationalspieler von Frankreich abgelöst. Ist jetzt mit 144 oder die Sonntag WM-Finale wird der 145. Einsatz für ihn. Also schon, der hat alles gesehen. Ja,
auch schon. Aus einem Champions League-Titel.
Ja, gut. Ah. Den wird er wahrscheinlich auch nicht mehr holen. aber ja, ist schon wirklich starker Rückhalt, glaube ich, für die Franzosen. Und ich sehe den Punkt auch. Ich würde sein Standing vielleicht so ein bisschen auch mit dem von Giroud, also er ist sozusagen der Giroud der Torhüter, vergleichen, weil auch Giroud hat lange, glaube ich, nicht so die Anerkennung bekommen und war auch immer so ein unterschätzter Typ. Mittlerweile jetzt auch seit der WM, auch mit den entsprechenden Toren, die er jetzt dann noch geschossen hat und jetzt auch Rekordtorschütze und so weiter und so fort, kriegt er die langsam und ich glaube, Lloris bekommt die jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen, obwohl er lange trotzdem eigentlich gar nicht so, er ist halt nicht der spektakulärste, ist jetzt nicht so der, auch ein ruhiger Typ eher, ne?
Echt, findest du, ja?
Ruhiger Typ oder nicht so spektakulär?
Spektakulär finde ich ihn schon, weil er ist ja schon ein Keeper, der oft und gerne in der Luft steht, also man sieht halt, dass er schnelle Schritte zur Seite macht, ne, und dann nochmal schnell abtaucht und so weiter, also wo halt, also er ist, glaube ich, eh nicht der größte Keeper und hat nicht die größte Spannweite, so deswegen muss er, glaube ich, eher mal fliegen. Aber was so die Ruhe und diese Sachlichkeit einfach angeht, da bin ich voll bei dir, ne? Das war sicher auch ein Grund, warum er oftmals so vor 5, 6, 7 Jahren von vielen nicht so in dieser Top 10, Top 15 Kategorie so gesehen wurde, weil er vielleicht bei manchen Szenen oder weil er einfach so ein extrem konstanter Keeper ist und vielleicht nicht so diese Ausschläge nach unten, nach oben hatte, sondern einfach immer auf einem konstant gleichbleibenden Niveau gespielt hat, immer mal einen gut weggetaucht hat und ansonsten halt nicht so diese extrem krassen Dinger dabei hatte, wie irgendwie andere, wie so ein De Gea oder sowas, wo er mal so Spiele selber entschieden hat, so diese verrückte Zeit damals bei Man United oder Manuel Neuer oder Jan Sommer, wie er es irgendwie alle paar Wochen da mal hatte in der Bundesliga in der Phase. Und dass Lloris so in den letzten 2, 3 Jahren eher so in dieses Riege eins weiter drunter gerutscht ist, so dieses Top 20, Top 30 irgendwo so dazwischen, ne? Aber man sieht trotzdem immer noch auf dem ganz hohen Niveau ein extrem wichtiger Spieler für die Mannschaft, ein absoluter Führungsspieler. Weiß nicht, ich hatte damals auch diese Tottenham-Doku gesehen auf Amazon Prime und da hat man auch gesehen, was der Typ einfach für ein Musterprofi ist. Die Kollegen reden da wirklich in höchsten Tönen von ihm, wie professionell er sich verhält, Vorspielen, Nachspielen und absoluter Wortführer da in der Kabine und macht das erstmal eben bei Tottenham und bei Frankreich. So, also das ist schon, sollte man glaube ich gar nicht unterschätzen, was das für ein wichtiger oder was das für ein guter Sportsmann ist.
Richtig, und ich meine, aufgrund der Disziplin oder dieses der Professionalität bringst du ja dann auch entsprechend diese Konstanz mit rein. Also ich würde dir auch zustimmen, der war jetzt nie, glaube ich, so dieser Top-5-Keeper der Welt. Wird jetzt, oder gab vielleicht seltene Zeiten, wo er vielleicht mal dazugehörte, aber wenn, dann auch nur so knapp reinrutschend, aber jetzt nie klar unter diesen Top 3 oder 5. Aber halt, er war immer dabei in Top 10, Top 15, genau. 20 irgendwo und ist es immer noch, ja, und ich meine, gerade auch auf dem Niveau, auf dem sich Frankreich bewegt, die Spiele, die sie ja auch ansonsten in der Verteidigung haben, die Auswahl, da ist so viel Talent versammelt und das spiegelt sich ja auch letztendlich in der Spielweise wieder von Frankreich. Die legen es ja letztendlich darauf an, immer einen Fehler weniger zu machen und einmal konstanter zu spielen als der Gegner. Ne? Also ohne, dass sie so...
Oder halt hinten ein bisschen Glück zu haben, ne? Weil gestern auch so einige Szenen dabei.
Ja, richtig, aber also das übersteht jede Mannschaft ja immer mal so ein bisschen. Ne? Genau. Aber letztendlich die Kontrolle, die sie ja ausüben, läuft darüber, dass sie selber wissen, wir sind so gut, dass wenn wir hinten unseren Job machen und also weniger Risiko gehen und einen Fehler sozusagen weniger machen als der Gegner, dass wir dann immer unsere Siegchancen haben, weil man halt so viel Talent in allen Mannschaftsteilen ansammelt, ne, dass da immer mal irgendwas durchmarschiert. Und ich meine, offensiv haben die ja auch eine gute Grundstruktur, sage ich jetzt mal, aber sie üben ja weitaus weniger Kontrolle über das Spiel aus, als es jetzt Frankreich übt weniger Kontrolle auf der Art und von der Art und Weise her übers Spiel aus als jetzt Frankreich.
Jetzt aber Argentinien.
Ja, oder Spanien auch, ne? Also dieses Spanien ist ja immer die Ballbesitzmannschaft, meine Güte. Richtig. Und das
hab heute Morgen übrigens von Tobi Escher gelesen. Ja, absolut. Ich habe heute früh, weil du es gerade sagst, bei Tobi Escher gelesen, liebe Grüße an der Stelle. Frankreich ist das Real Madrid der Nationalmannschaften. Ich glaube, das bringt es optimal auf den Punkt. Ne? Hinten, wo du denkst, so, ja, eigentlich viel Glück, weil in jedem Spiel denkst du ja, theoretisch hast du immer mal so eine Phase dabei, wo sie halt irgendwie Gegentore kassieren könnten, so meistens so 10 Minuten pro Halbzeit. Dann hast du entweder dann hinten Glück, dass Konaté oder sowas durchläuft oder auch Qualität, ne, dass die Verteidiger am Ende durchlaufen, den Ball auf der Linie klären. Oder du hast halt einen Lloris, der halt im richtigen Moment wieder da ist.
So, wenn du so oft Glück hast, in Anführungszeichen, dann ist das ja die Qualität. Also das kommt ja nicht von ohne. Und ich meine, ja, dass man auf dem Niveau in solchen Spielen immer mal, auch wenn der Gegner jetzt Marokko hieß und jetzt nicht Brasilien oder so, ne, aber dass man, gegen England war es ja genauso im Viertelfinale. Auch da, da hat sich, ne, normalerweise hätte England das gewinnen müssen, aber denen fehlte halt auch noch dieses letzte, dieser It-Faktor einfach, dieses Selbstverständnis und dieses diese Comeback-Qualitäten dann, auch wenn sie, gut, wenn der Elfmeter reingeht, reden wir über was anderes, aber Frankreich hat einfach auch über Jahre hinweg dieses Feeling aufgebaut irgendwo, dass sie in jedem großen Spiel mit einem Spielzug immer wieder kommen können, was natürlich auch durch das fortlaufende Talent sich immer wiederum bestätigt. Wenn du halt jetzt nicht so talentierte Spieler hast, dann letztendlich weißt du auch, ja gut, es wird vielleicht schwierig, ne, dass man mit einer einzelnen Aktion von irgendeinem besonderen Kicker mal wieder was reißen kann. Aber das ist halt das, was Frankreich so prägt. Und ich finde auch insgesamt, Lloris ist für diese Ausstrahlung immer sehr förderlich, weil er eben selber wenig Fehler macht und einfach Konstanz personifiziert. Und
Da kommt es mir auch vielleicht abschließend noch zu Lloris, kommt ja noch mal ein bisschen kurz, wenn wir dann darüber reden, dass vielleicht irgendwie so ein Guillermo Ochoa oder sowas, ne, bei so Großturnieren ist also das beste Beispiel, da immer so extrem aufblüht und da seine Sternstunden hat, finde ich, kann man über Lloris genauso sagen. Also wenn wir jetzt angenommen, Frankreich gewinnt das Ding im Finale, hat der Mann 2 Weltmeistertitel gewonnen, was halt nicht so viele von sich behaupten können, so viele Torhüter vor allem, kann man schon sagen, dass er auch einer der allergrößten ist, so, sowohl auf Weltmeisterschafts- oder Nationalmannschaftsebene, als auch dann in der quasi klassischen Fußballwelt. Also von daher nur Props an Hugo Lloris, absolute Legende für Frankreich und auch absolute Legend of the Game, wie man so schön sagt.
Auf jeden Fall.
Um jetzt vielleicht noch das Ding nochmal rund zu machen und noch auf sein Gegenüber Bounou zu gucken. Ich fand dieses 0-1 aus marokkanischer Sicht hatte irgendwie so ein bisschen leichte Anzeichen von diesem Livakovic-Ding, also wo wir vorhin gesehen haben, dass Livakovic da ein bisschen überstürzt und rausgegangen ist bei so einem leicht springenden Ball, hat Bounou für mich ein bisschen zu zögerlich dort gewartet auf bei diesem, was war das? Volley über Kopf-Volley dort von Theo Hernandez.
Kung-Fu-Tritt auch, oder?
Wahrscheinlich von Zlatan gelernt bei Milan.
Ja, ist richtig.
Also für mich aber war
Zlatan Bounou noch höher mit den Beinen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja. ich fand da irgendwie Bounou, fand ich da ein bisschen zu zögerlich bei dem Ding, weil Hernandez stand jetzt schon aus recht spitzen Winkel im 5-Meter-Raum. Also wie nah will er dann noch ankommen? Dann versuch halt irgendwie durchzulaufen. Aber ja, da zögert er einfach nochmal diesen einen Moment, finde ich, noch ein bisschen zu lang und musste diesen Ball dann passieren lassen. Natürlich, der Ball ging dann auch nur, also wenn der Ball reingehen konnte, dann eben nur durch dieses kleine Fenster unter Bounous Arm durch. Und dann, glaube ich, auch der Verteidiger stand noch auf der Linie, der den Ball auch nicht ganz klären konnte. Also das war natürlich ein ganz enges Fenster, was Theo Hernandez da getroffen hat. Aber für mich hätte da Bounou schon mehr Druck ausüben können in der ganzen Szene.
Ja,
weil es einfach gegeben war, so.
Ich glaube auch, also wenn er durchläuft, dann kann er den Ball theoretisch einfach abfangen, ganz normal, oder zumindest rausboxen oder was auch immer. Fausten. Ist jetzt auch wiederum schwierig, letztendlich, weil es dann ja auch hätte gut laufen können insoweit, weil der Ball schwer zu treffen war, genau so und durch dieses Fenster durchlaufend. Und dann würde man letztendlich sagen, ja, er hat sich schon groß gemacht und hat es versucht, irgendwo entsprechend Hernandez schwer zu machen. Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt der Vollblutstürmer, obwohl er immer offensiv ja auch eine Aktion hat, ne? Aber den Ball dann so erstmal auch am Keeper kontrolliert noch vorbeizuspitzeln, so aufs Tor zu bringen, dass er dann entsprechend reingeht, ist jetzt auch, das war schon jetzt auch nicht ganz einfach, aber bin da schon auch deiner Meinung. Also wenn er durchläuft einfach, dann kriegt er den Ball direkt. Und da besteht jetzt, glaube ich, auch nicht so das Risiko, dass er jetzt in Hernandez reinläuft und jetzt irgendwie einen Elfmeter durch sein offensives Ausheilen. Ja.
Ich glaube, Hernandez hätte den Ball dort nicht irgendwie nochmal vorbeigelegt oder so. Ne?
Nee, genau. Also ne? Das ist der Unterschied, glaube ich, auch zu der Aktion von Livakovic gegen Alvarez, weil das ist natürlich auch da dann nochmal kritisch gewesen oder so ein Aspekt, der dagegen spricht. Auch hier halt wieder Sekundenbruchteile. Bono jetzt auch schon ein guter Keeper, aber ich glaube, den sehen wir jetzt auch wie Livakovic jetzt nicht unbedingt bei einem Top-10-Verein europaweit. Und das sind vielleicht einfach diese Sekundenbruchteile, wo dann die wirklich gehobene Klasse.
Ich glaube auch, wo man ihn ein bisschen noch in Schutz nehmen müsste, war natürlich auch vorher so eine komplette Wildwest-Szene, ne? War natürlich vorher so eine Wildwest-Szene, in der Mbappé dort noch abschließt, das Ding abgefälscht, Bono macht sich dort schon lang, muss dann so viel wieder hoch springen. Ja, zum Ballrennen, also es war so eine, also
es passierte jetzt in den Sekunden davor ja schon sehr, sehr viel vorm Tor auch, ne?
Ich wollte es gerade sagen, genau, also es ist natürlich auch so ein kleiner Faktor, der damit auf jeden Fall reinspielt, wo man ihn auch ein bisschen Schutz nehmen muss, aber mir ist irgendwie ein bisschen aufgefallen, dass das so auch wieder so ein springender Ball war und er eben dort kurz gezögert hat und dann nicht, vielleicht wollte er eben auch so schnell, so lange wie, oder so früh wie möglich einmal seine Position schon einnehmen und auf diesen Schuss reagieren, kann auch sein.
Ich glaube aber trotzdem, also wenn er sich die Szene selber nochmal, würde er sich ja nochmal angeguckt haben vermutlich, oder wenn er sie sich nochmal anschaut, würde er sich die zurückwünschen und würde vielleicht selber in dem Moment dann auch entschlossener noch versuchen, direkt auf den Ball zu gehen und nicht einfach versuchen, den Schuss dann abzuwehren in passiver Vorgehensweise quasi. Aber ja, im Nachhinein wünscht man sich oftmals immer mal die ein oder andere Szene dann, dass sie nochmal anders laufen könnte.
Ja. So sieht's da aus. Stichwort Japan, Deutschland. 2-1 oder so.
Ja.
Nun ist mit Marokko so einer, ja gut, das waren ja eigentlich mit Kroatien und Marokko, wenn man so will, zwei Dark Horses so bei diesem Turnier dabei. Ich fand bei Marokko interessant, dass man erst mit Fünferkette gespielt hat, was fand ich eigentlich auch irgendwie recht viel Sinn ergeben hat, so gegen das französische Flügelspiel dort, muss ich sagen. Als man dann, finde ich, wieder auf Viererkette umgestellt hat, nach diesen Verletzungen, dann die noch in der ersten Halbzeit dort aufgetreten sind, fand ich ganz interessant, wie Bono dann sich auch aktiv versucht hat, in den Spielaufbau mit einzubringen. Also hat dann versucht, meistens sich recht nah an den Innenverteidigern im Spielaufbau zu halten, dass man so eine Torwartkette, so eine kleine Dreierkette gebildet hat, sodass halt Amrabat, der ja eigentlich der zentrale Aufbauspieler meistens war, wenn er sich tief fallen lassen, aber in dem Spiel von Olivier Giroud dort abgedeckt wurde, fast schon eine Manndeckung genommen wurde, hat dann eben Bono dort versucht, so diese Dreierkette da hinten aufzufüllen. Fand ich einen ganz interessanten Aspekt, den er da reingebracht hat. Und spricht eigentlich auch so für diese spielerische Klasse, die Marokko dann trotz allem defensiven Ansatz hatte, den der Mannschaft irgendwie oft nachgesagt wird.
Ja, also ich finde, das ist ja sowieso Wahnsinn, was das für Kicker teilweise sind. Ne? Also absolute Zocker. Wenn ich mir überlege, in der zweiten Halbzeit der eine Stürmer, der eingewechselt wurde, ich habe den Namen leider nicht präsent, wie der sich da teilweise ja durchgedribbelt hat durch die
schießt. So.
Ja, das ist echt, also das ist traurig, weil also En-Nesyri ist schon ein ganz guter Stürmer, aber der hat sich auch jetzt sehr, sehr viel aufgerieben, immer läuferisch eher und ist jetzt auch nicht so häufig zu Torszenen oder Abschlüssen gekommen. Wenn die da echt nochmal einen drin hätten, der vor dem Tor kaltschnäuziger ist, dann wäre das zumindest gestern, glaube ich, auch Richtung Verlängerung eher dann gegangen, weil ich fand schon, also bei Frankreich muss man ja immer so ein bisschen relativieren, die überlassen gerne auch dem Gegner den Ball, aber Marokko hatte die schon auch gut im Griff, muss man sagen, und also haben sie erstens defensiv gut bespielt, auch gerade diese Tempoläufe von Mbappé hinter die Kette oder so sind ja fast nie gekommen, beziehungsweise waren dann tendenziell Abseitssituationen und offensiv hat Marokko auch, also Frankreich hat teilweise schon gut schwindelig gespielt. Geile Geschichte, muss man sagen, bei dem Turnier.
Definitiv. Und wenn man jetzt nochmal kurz auf dieses Spiel in Platz 3 schaut, was ja sicherlich nicht den allergrößten Fokus haben wird, ich hatte es eigentlich schon mal kurz angesprochen, Marokko wird dann wahrscheinlich seinen dritten Keeper dort mit ins Spiel bringen. Wahrscheinlich wird dort Kroatien, ich weiß gerade gar nicht, wer dort als Nummer 2 dort mitgefahren ist, wird man auf jeden Fall nicht die etatmäßigen Stammkeeper sehen, ne? Sondern eher die Leute aus der zweiten Reihe, glaube ich.
Ja, wobei, also je nachdem, wer bei Marokko wieder fit wird, da waren jetzt ja extrem viele auch angeschlagen, glaube ich schon, dass die das Spiel um Platz 3 schon auch, also ich meine, afrikanische Mannschaft wurde noch nie Dritter. Mhm. Ja, und
oder halt Vierter. Ne?
Dritter ist also, schon, ja, aber
Dritter ist, mal besser,
Dritter ist ja, nochmal was anderes einfach. Ne? Ich glaube schon, dass die schon versuchen werden, mit der besten Truppe da aufzulaufen. Mhm. Übrigens, aber gut, auf der Keeper-Position
ja, genau, kann man es wird wahrscheinlich
am ehesten durchführen, glaube ich.
Ja. Genau, es wird wahrscheinlich Ahmed Reda Tagnawiti werden, der bei in Casablanca spielt, bei Wiyad, dem mehr oder weniger Serienmeister in Marokko. Genau, weil in dem anderen Gruppenspiel, an dem zweiten, hat er bereits Munir gespielt, der in Saudi-Arabien sein Geld verdient. Also wäre auch mal ein ganz, ganz netter Side-Fact, wenn dann irgendwie alle drei Keeper da mal bei einer Nation gespielt haben, bei einem Turnier. Bei Frankreich wird es ja wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich glaube jetzt nicht, dass Didier Deschamps oder Alphonse Areola nochmal bringt. Oder, also das wäre ja, glaube ich, eher nicht der Fall.
Ja, zweifle ich auch, ja.
Es sei denn irgendwie Messi hat einen richtig guten Tag und das Ding ist recht früh entschieden und auch sehr deutlich entschieden, dass dann Frankreich am Ende nochmal irgendwie durchwechseln kann, muss, wie auch immer. Also das wäre
ja, ich glaube, da wird dann Areola auch auf, verzichten, dass er da reingeht bei 0-4 oder so. Ja, aber glaube ich nicht, dass es so kommt. Ich sag mal so, du hast ja vorhin gemeint, du hättest gerne Martinez im Elfmeterschießen gegen Livakovic gesehen. Also ich sag mal so, ich glaube, Martinez siehst du noch mal in einem Elfmeterschießen.
Naja, gehst quasi von Elfmeterschießen aus, aber vorher 0-0, 1-1, also fallen Tore in 90, 120 Minuten.
Ja, ich sag 2-2 nach 120.
Ah ja, okay. Also ich glaube, das Ding wird außerhalb von Elfmeterschießen entschieden. Ich tippe sogar auf 90 Minuten tatsächlich. Ich hoffe, dass es Argentinien macht, aber es wird, glaube ich, dann doch am Ende Frankreich dafür. Weil mir Argentinien, außer jetzt, wenn man nur das letzte Spiel jetzt nimmt gegen Kroatien, waren eigentlich in jedem Spiel irgendwie Szenen dabei oder Phasen dabei, die wackelig waren, wo sie eigentlich hätten noch Gegentore kassieren müssen, wenn sie es nicht wie gegen Niederlande kassiert haben. Da hatte Frankreich eigentlich ist mir da wesentlich reifer. Also ich sehe die da deutlich abgeklärt in den Spielen. Ja,
also ich glaube schon auch,
bisher, dass sie Frankreich in den Spielen gesehen, ne?
So objektiv so ein bisschen, ja, also ich denk, dass die objektiv schon auch als Favorit da mit reingehen, so leichter Favorit. Aber Argentinien ist dran.
Mhm. Die sind dran. Ja, ich würde es mir auch wünschen. Also,
ja. War auch mein Messi so. Turnier und also ich habe recht, deswegen wird es Argentinien machen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann nehmen wir das einfach, dann locken wir das einfach mal so ein. Du sagst, es wird Argentinien. Ich hoffe, es wird Argentinien und es macht Frankreich. Also sind wir uns schön uneinig. Das ist doch toll.
Ja, man soll ja dann bei der nächsten Keeper-Analyse entsprechend über Martinez' Heldentaten im Elfmeterschießen sprechen können. Also.
Ach, sehr schön, dass du jetzt auch noch diese Überleitung baust, Max. Die nächste Keeper-Analyse wird dann natürlich nach dem Finale sein. Das Finale ist ja schon, glaube ich, 16 Uhr hier mitteleuropäischer Zeit. Nachbesprechen wird dann aber erst Montag sein. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, guckt, dass ihr Montag da, wenn ihr nicht wie schon die Glocke und so weiter aktiviert habt bei Spotify und Co. oder anderen Podcatchern, da einfach mal die Augen und Ohren offen haltet. Und ja, da wünsche ich allen erstmal ein schönes Spiel am Platz 3, falls es jemand anguckt, aber natürlich auch dann am Sonntag ein schönes, intensives Finale und möge halt die bessere Mannschaft, die Messi im Team hat, gewinnen. In diesem Sinne. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.